Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Geflüchtete sollen schneller arbeiten können in Deutschland. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
Wir haben einen riesigen Bedarf an Arbeits- und Fachkräften in Deutschland. In vielen Branchen haben wir schon heute einen dramatischen Mangel an Arbeitskräften. Hier geht es also um die entscheidende Frage für die Zukunft des Standortes Deutschlands.
Diese neue Regelung gehört zusammen mit der schnelleren Abschiebung zum sogenannten Migrationspakt der Bundesregierung. Was das jetzt bedeutet für die verschiedenen Gruppen der Geflüchteten, das ist eins unserer Themen heute im Podcast am 1. November. Genauso wie Menschen, die so viel Geld haben, dass man sie Milliardäre nennen kann.
Ich fand die total krass. Ich habe nicht damit gerechnet, dass fast jeder neunte Milliardär tatsächlich in der Politik sein Unwesen treibt.
Sagt Martina Linatas, die ist Politikwissenschaftlerin. Es geht um eine Studie, die untersucht hat, welchen politischen Einfluss Milliardäre nehmen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Zum sogenannten Migrationspakt, den die Regierung auf den Weg gebracht hat, gehören ja zwei Schritte. Den ersten hat das Kabinett vorige Woche verabschiedet. Das ist der Schritt, dass schneller abgeschoben bzw. zurückgeführt werden soll. Und der zweite Schritt, der ist heute dran gewesen und auf den gucken wir jetzt genauer hier in Deutschlandfunk Nova. Mit dem soll es einfacher werden für Geflüchtete, hier in Deutschland zu arbeiten. Das würde Kommunen und Städte entlasten. Die müssten dann weniger Sozialleistungen bezahlen. Das ist einer der Gedanken, der dahinter steckt. Und klar, man will natürlich auch was tun gegen den Fachkräftemangel. Was das jetzt alles insgesamt bedeutet für die verschiedenen Gruppen unter den Geflüchteten und auch für den Arbeitsmarkt, was es da bringen kann. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio kann euch mehr dazu sagen. Hallo Katharina.
Hallo Sonja.
Katharina, gucken wir vielleicht erstmal auf die Asylbewerber, die hier eben einen Asylantrag gestellt haben. Was ist für die geplant, damit die hier schneller, einfacher arbeiten können?
Also bislang ist es ja so, dass manche Asylbewerber schon nach 3 Monaten arbeiten dürfen, manche nach 6, manche erst nach 9 Monaten. Das ist immer unter ganz bestimmte Bedingungen geknüpft oder Voraussetzungen. Also nach 9 Monaten dürfen zum Beispiel diejenigen erst arbeiten, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben und keine Kinder haben. Jetzt ist der Plan der neuen Regelung, dass alle Asylbewerber schon nach spätestens 6 Monaten in Deutschland arbeiten dürfen. Ausgenommen sind, wie bisher, auch diejenigen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen, zum Beispiel also alle, die keine gute Bleibeperspektive haben hier in Deutschland.
Und dann gibt es ja noch die Geduldeten. Das ist die andere Gruppe. Also das sind Menschen, deren Asylantrag eben abgelehnt wurde, die aber nicht abgeschoben werden können, weil es eben für sie in ihrer Heimat nicht sicher ist. Was ist für die geplant?
Also da gibt es 2 Veränderungen. Das einmal betrifft diejenigen, also eigentlich alle, die eine Duldung haben und zum Beispiel keine Straftäter sind, die sind da wieder ausgenommen. Die brauchen bislang eine Erlaubnis von der Ausländerbehörde, damit sie überhaupt arbeiten dürfen. Die soll jetzt in der Regel erteilt werden. Also das heißt, grundsätzlich kann erstmal arbeiten, nur im Ausnahmefall wird diese Arbeitserlaubnis nicht erteilt. Wenn jemand dann eine Duldung von mindestens 12 Monate hier in Deutschland hat, dann kann diese Person eine sogenannte Beschäftigungsduldung bekommen, auch jetzt schon. Das heißt, die gilt dann für die ganze Familie und für 30 Monate und in der Zeit kann die Person dann auch nicht abgeschoben werden. Das heißt, eine gewisse Sicherheit für den Arbeitgeber, aber auch für die Person mit der Duldung. Dafür sollen die Voraussetzung für eine Bewilligung dieser Beschäftigungsduldung etwas gesenkt werden. Also das heißt, bislang musste jemand mindestens 18 Monate einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Das sollen in Zukunft nur noch 12 Monate sein, bis man dann diese Beschäftigungsduldung bekommt, also diese 30 Monate on top. Außerdem muss die Beschäftigung nicht mehr 35, sondern noch 20 Wochenstunden umfassen. Also das ist auch nochmal eine Erleichterung, um diese Beschäftigungsduldung zu bekommen.
Jetzt haben 7% aller nach 2015 nach Deutschland Geflüchteten innerhalb ihres ersten Jahres hier gearbeitet. Das hat eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vor kurzem rausgefunden. Welchen Effekt werden denn jetzt diese Gesetzesänderungen haben? Also wie viel mehr Menschen kann man damit konkret in Arbeit bekommen? Kann man das einschätzen?
Ich glaube, das ist nicht so einfach einzuschätzen. Heute hat die Innenministerin auch gesagt, na ja, sie wird dann immer nach Zahlen gefragt und wenn sie die dann nennt, dann wird sie immer nach der Einhaltung der Zahlen gefragt, wenn das dann nicht so eintritt. Also ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen. Du hast es gesagt, dass es eben nur ein geringer Prozentsatz ist, der im ersten Jahr tatsächlich eine Arbeit aufnimmt. Die Leute haben auch viel anderes zu tun. Die müssen sich um manchmal Sprachkurse kümmern. Die müssen sich noch um viele andere bürokratische Dinge kümmern. Die müssen hier sowieso erstmal zurechtkommen. Entsprechend werden die erstmal das gucken, bevor sie dann eine Arbeit aufnehmen. Also es wird vielleicht ein kleiner Teil mehr sein, der in Zukunft sagt, ich arbeite jetzt. Dann ist es bei der Beschäftigungsduldung im Moment so, dass es rund 2500 Menschen sind, die die gerade im Moment haben. Also auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da kann es sein, dass es da vielleicht ein bisschen mehr werden, indem man die Hürden einfach senkt. Wie viel das dann am Ende sind, wird man sehen. Die ganz große Zahl kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt da noch kommt. Also den Fachkräftemangel, glaube ich, werden wir damit nicht lösen. Aber es ist für Wirtschaft, aber auch für die Betroffenen schon eine gewisse Erleichterung, wenn es auch erstmal ganz kleine Trippelschritte sind.
Jetzt muss das Ganze ja noch durch den Bundestag. Was ist da deine Einschätzung? Wird das geschmeidig ablaufen oder eher nicht?
Da bin ich mal sehr gespannt, ob das geschmeidig abläuft, denn du hast es ja schon gesagt ganz am Anfang, dass das zusammenkommt mit den verschärften Abschieberegelungen. Und jetzt sind die grünen Kabinettsmitglieder, vor allem Robert Habeck, gerade unterwegs und versuchen das Ganze immer als Paket anzupreisen und zu sagen, ja, das gehört doch zusammen, einmal die Abschieberegelungen und einmal eben diese Arbeitserleichterungen. Es ist ja aber so, dass gerade in der grünen Fraktion, und darauf zielt das auch ab, die Kritik gerade an den Abschieberegelungen wahnsinnig hoch ist, weil man eben bei den Grünen sagt, das sind große Eingriffe in die Rechte der Betroffenen. Die wollen eigentlich diese Regelungen, diese Verschärfungen in dieser Form nicht. Jetzt muss man mal gucken, ob sie sich besänftigen lassen, ob sie sich das Ganze schmackhaft machen lassen durch diese Arbeitserleichterungen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, weil die Grünen, die Fraktion der Grünen hat immer gefordert, wir wollen eine komplette Abschaffung des Arbeitsverbots. So steht es übrigens auch im Koalitionsvertrag. Und das ist ja jetzt nicht gekommen. Also mal schauen, wie das im Bundestag noch wird. Da ist schon Streitpotenzial da.
Das Kabinett hat beschlossen, dass Geflüchtete hier in Deutschland schneller arbeiten dürfen. Und die Infos dazu habt ihr bekommen bei uns in Deutschlandfunk Nova von Katharina Hamberger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier ist zumindest eine kleine gute Nachricht aus dem Krieg zwischen Israel und der militanten Hamas. Heute konnten 90 schwer verletzte Palästinenserinnen und Palästinenser über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gebracht werden. Und einige Menschen mit ausländischem Pass oder eben auch mit doppelter Staatsbürgerschaft, die haben Gaza verlassen können. Dieser Mann aus Jordanien, der hat das heute auch versucht.
Es ist nicht das erste, sondern das fünfte Mal bereits, dass ich hierher komme zur Grenze. Gestern Abend habe ich einen Anruf des jordanischen Außenministeriums erhalten. Sie sagten mir, dass mein Name heute auf der Evakuierungsliste steht und dass ich um 9 Uhr morgens am Grenzübergang sein sollte.
Wir gucken jetzt auf die aktuelle Lage zusammen mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Jan-Christoph Kitzler. Jan-Christoph, dieser Grenzübergang Rafah nach Ägypten, der ist auch nach wie vor jetzt offen?
Nee, der ist natürlich nicht dauerhaft offen. Da kommen manchmal Leute rüber jetzt anscheinend. Das ist das, was jetzt passiert ist. Es gab heute die ersten Verletzten, die rübergelassen wurden. Am Vormittag schon, da gab es Krankenwagen, die rübergefahren sind. Auf ägyptischer Seite gibt es offenbar ein Feldlazarett, was dort eingerichtet wurde. Und dann gibt es eben jetzt Menschen, die eine ausländische Staatsbürgerschaft haben. Viele von ihnen eine zweite Staatsbürgerschaft. Die werden jetzt rübergelassen. Also heute zum ersten Mal 285 erstmal. Insgesamt sollen es heute 525 werden. Darunter sind übrigens auch, das haben wir jetzt inzwischen bestätigt bekommen vom Auswärtigen Amt, auch die ersten mit einer deutschen Staatsbürgerschaft, die rübergekommen sind. Insgesamt sollen so rund 500 Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft im Gazastreifen sein.
Wie ist das denn jetzt überhaupt möglich geworden, dass das passieren kann?
Na, es gab Verhandlungen, an denen viele Staaten beteiligt sind, die natürlich ein großes Interesse haben, ihre Leute aus dem Gazastreifen rauszubekommen. Insgesamt sind, das schätzt man so, um die 10.000 Menschen im Gazastreifen, die auch eine ausländische Staatsbürgerschaft haben. Das sind nicht alles Ausländer. Viele haben eine Doppelstaatsbürgerschaft, Palästinenser, also zum Beispiel, die auch einen deutschen Pass haben. Aber die Länder kümmern sich und viele Länder haben jetzt Druck gemacht. Und da gab es dann Verhandlungen, an denen natürlich Ägypten beteiligt war, Israel sowieso, auch die Hamas war daran beteiligt, aber auch Katar. Und jetzt ist es offenbar gelungen, da einen Weg zu finden. Und in den nächsten Tagen, denke ich, werden wir sehen, dass weitere dieser Menschen den Gazastreifen verlassen können.
Die israelische Armee hat gestern und auch heute offenbar ein Flüchtlingslager in Gaza angegriffen. Es ist die Rede von 50 Toten. Was ist bisher darüber bekannt?
Ja, das war ein Angriff in Jabalia. Das ist ein Flüchtlingslager im Norden des Gazastreifens. Da wohnen in normalen Zeiten so fast 120.000 Menschen. Immer noch sind viele Leute da, die dort geblieben sind, die dort denken, dass sie sicher sind, zum Beispiel in der Nähe von Krankenhäusern, die es dort gibt. Das ist ein dicht besiedeltes Gebiet, in dem Israel wichtige Teile der Terrorstruktur der Hamas vermutet. Es gab die Meldung, es soll ganz in der Nähe gestern ein sehr ranghoher Hamas-Vertreter gewesen sein. Israel sagt, es seien einen Tunnel auch zusammengestürzt, die dann Häuser zum Einsturz gebracht haben. Wir haben Videoaufnahmen gesehen von sehr tiefen Bombenkratern, von Menschen, die in Trümmern nach Angehörigen suchen. Bisher eben mindestens 50 Verletzte, aber das könnten noch mehr sein, denn es könnten noch Menschen in den Trümmern liegen.
Und diese 50 Verletzten, kann man denn ausschließen, dass dann auch nicht Zivilisten darunter sind? Oder wie könnt ihr zum Beispiel eure Infos überprüfen, die ihr da bekommt?
Also es gibt die Zahlen, die veröffentlicht werden vom Gesundheitsministerium, was von der Hamas geführt wird. Die werden aber auch übernommen, zum Beispiel von den Vereinten Nationen, weil die Erfahrung gemacht haben, dass in den letzten Eskalationen die Zahlen halbwegs gestimmt haben. Die werden ermittelt auf lokaler Ebene, von den Krankenhäusern nach oben gereicht. Die werden auch in der Vergangenheit, wurden die immer wieder überprüft. Insofern nehmen auch die Vereinten Nationen, auch übrigens die USA, verwenden diese Zahlen an, dass sie einigermaßen stimmen. Und das wird dann eben veröffentlicht. Wir müssen die auch übernehmen. Wir können natürlich die Toten nicht zählen, aber das sind Zahlen, von denen wir ausgehen, dass sie der Wahrheit sehr nahe kommen.
Wie weit fortgeschritten ist denn jetzt die israelische Bodenoffensive?
Es gibt Meldungen, dass israelische Truppen jetzt vor den Toren von Gaza-Stadt stehen, also dem größten Ballungszentrum im Gazastreifen. Dort befindet sich das größte Krankenhaus, das Shifa-Krankenhaus. Und Israel hat neulich Belege ihrer Meinung nach vorgelegt, dass sich dort eben wesentliche Teile der Struktur, der Kommandostruktur der Hamas befinden sollen. Also man will jetzt rein nach Gaza-Stadt. Das ist ein großes Gebiet, dicht besiedelt. Da droht Häuserkampf. Es gibt auch schon erste Meldungen von getöteten israelischen Soldaten. Es gibt intensive Kämpfe. Das wird begleitet von Panzerangriffen, von Luftschlägen, von Hubschrauberangriffen. Also die Bodenoffensive ist mitten im Gange. Und das Beunruhigende ist, dass eben im Norden, wo jetzt das Schlachtfeld ist, so muss man es wohl nennen, tatsächlich noch viele Menschen sind. Allein 120.000 etwa sollen sich in der Nähe von Krankenhäusern aufhalten.
Jan-Christoph, dann danke erstmal an dich für diese aktuellen Infos aus Israel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland will mehr erneuerbare Energien haben, also auch Solarkraft und Windkraft. Die Atomkraftwerke sind vom Netz, der Kohleausstieg ist beschlossen und wir brauchen eben in Zukunft auch immer mehr grünen Strom. Also Tempo, 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 ne? Bei der Windkraft ist dieses Tempo aber eben nicht immer da. Manchmal sind die Genehmigungen ein Problem, weil sie einfach zu lange dauern. Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, wie groß ist das Problem denn?
Ja, in Deutschland gibt es mindestens 30 Untätigkeitsklagen von Windkraftunternehmen, also weil Behörden es nicht rechtzeitig schaffen, über solche Projekte zu entscheiden. Die Firmen haben also die Behörden verklagt. Eigentlich sollte über den Bau von Windkraftanlagen innerhalb von ein paar Monaten entschieden werden. So ist das vorgeschrieben. Aber in einigen Bundesländern dauert es schon mal besonders lange, teils sogar Jahre.
Und welche Bundesländer sind da so, ich sag mal, zögerlich?
Vor allem sind das Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Das hat die Deutsche Presseagentur rausgefunden, ausgewertet. Im Schnitt dauert es da über 16 Monate, bis ein Antrag bewilligt wurde, also viel länger als zulässig. In der Regel sollen das so 7 Monate sein. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern laufen deswegen auch besonders viele Klagen. Und ein Richter sagt, dass Behörden da zum Beispiel immer wieder neue Unterlagen anfordern. Und die Klagen, die machen es dann auch nicht gerade schneller. Also die Firmen, die bekommen zwar dann oft auch recht, aber die Gerichte Verfahren, die dauern dann halt auch lange. Es ist aber nicht überall ein Problem. Also in vielen anderen Bundesländern gibt es weniger solcher Klagen oder teilweise auch gar keine.
Aber was heißt das denn dann jetzt für den Windkraftausbau hier bei uns in Deutschland? Das heißt, der stockt oder kommt der voran?
Ja, beides ist so ein bisschen richtig. Also obwohl diese Anträge teilweise so lange dauern, sind in diesem Jahr insgesamt so viele Genehmigungen erteilt worden wie noch nie. Und bis Ende September ist auch schon mehr Windkraftleistung dazugekommen als im gesamten letzten Jahr. Also stehen auch mehr Anlagen insgesamt sozusagen. Aber das reicht halt nicht aus, um die Pläne der Bundesregierung umzusetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der will, dass bis 2030 jeden Tag 4 bis 5 Windräder gebaut werden. Aktuell sind es aber nicht mal 2 pro Tag, sagt die Windkraftbranche.
Das heißt, wie geht es dann weiter in den nächsten Jahren?
Ja, es gibt einige Versuche, den Ausbau zu beschleunigen. In Deutschland zum Beispiel sollen in den nächsten Jahren deutlich mehr Flächen für die Windkraft zur Verfügung gestellt werden, ist schon beschlossen worden. Und erneuerbare Energien sind im überragenden öffentlichen Interesse, so steht es auch im Gesetz. Im Zweifel soll also für den Ausbau entschieden werden. Aber auch die EU-Kommission, die will mehr tun. Also EU-Länder, die sollen mehr Unterstützung bekommen bei den Genehmigungsverfahren, zum Beispiel indem Geld für Digitalisierung zur Verfügung gestellt wird. Behörden sollen da zum Beispiel besser geschult werden im Umgang mit den digitalen Tools, weil es ja auch nicht so viele Leute gibt in den Behörden, die dann wirklich was machen können. Es gibt teilweise zu wenige Beamte auch dafür.
Okay, aber wenn ich jetzt richtig zugehört habe, Klaus, bedeutet das doch auch, dass es jetzt nicht nur ein Problem, was wir hier in Deutschland haben, sondern das hat man eigentlich in ganz Europa.
Ja, eigentlich sogar auf der ganzen Welt. Also bis eine Windkraftanlage wirklich gebaut wird, vom Antrag bis zum fertigen Windrad, vergehen in Europa jetzt erstmal im Schnitt mehrere Jahre. Das Ziel der EU ist aber, dass es doppelt so viel Strom durch Windkraft geben soll wie jetzt. Und das schon bis 2030, da ist also noch richtig viel zu tun. Ja, und Europa muss auch aufpassen, dass die Branche nicht den Kontinent verlässt. Das ist bei der Solarenergie so gelaufen und das ist auch jetzt eine Gefahr, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss.
Wir sehen, dass die europäische Windindustrie gerade eher abwandert. Wir sehen, dass es bessere Bedingungen für die Produktion von Windrädern in den USA und China geben. Und die Antwort darauf, die wird dem nicht gerecht.
Ja, der Grünen-Politiker fordert mehr. Der fordert deshalb ein großes Windenergiegesetz in der EU. Dazu kommt aber auch, dass bei großen Projekten weltweit mittlerweile die Finanzierung wackeln kann. Also gerade hat der weltweit größte Windprojektentwickler Ørsted aus Dänemark ein riesen Offshore-Projekt in den USA gestoppt. Es gibt Lieferkettenprobleme, es gibt immer höhere Kosten, steigende Zinssätze. Das ist ein Milliardenverlust für Ørsted und ein Rückschlag auch für die US-Regierung. Die wollte nämlich eigentlich die Windenergie stärker ausbauen. Bauen ist jetzt schwierig und andere Windkraftunternehmen, die haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Also das könnte weltweit tatsächlich diese teils ehrgeizigen Ausbauziele dann noch gefährden.
Windenergie soll stärker ausgebaut werden. Es gibt aber einige Hürden im Moment in Deutschland, in Europa, eigentlich weltweit und die könnten den Ausbau eben dann doch noch erheblich verzögern. Infos dazu aus unserer Nachrichtenredaktion, genauer von Klaus Janssen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr kennt die Fotos, ne? Auf den Zigarettenschachteln, verfaulte Zähne, eine schwarze Lunge, eine Frau, die Blut spuckt. Diese Bilder sollen uns ja eigentlich davon abhalten, überhaupt Zigaretten zu kaufen. Seit 2016 sind die standardmäßig auf den Verpackungen drauf. Was wäre denn, wenn man das auch bei Fleischverpackungen macht? Das haben sich Forschende der Durham University in England gefragt und die Fotos auf den Fleischverpackungen dann bei einer Online-Umfrage gezeigt. Anna-Katharina Küsters aus unserem Nova-Team. Hat die Leute das abgeschreckt?
Also laut den Forschenden ja. Die sagen, dass die Warnbilder auf Fleischprodukten dazu geführt haben, dass sich in ihrer Umfrage die Menschen 7-10% weniger für ein Gericht mit Fleisch entschieden haben. Teilgenommen an der Umfrage haben 1001 erwachsene Personen, die Fleisch essen. Die wurden dann in 4 Gruppen aufgeteilt und bekamen entweder Bilder mit frisch zubereitetem Fleisch, Fisch, vegetarischen Gerichten oder veganen Gerichten zu sehen. Und je nach Gruppe steckte in dem Gericht dann entweder ein Bild mit Gesundheitswarnung, eins mit Klimawarnung, eins mit einer Pandemiewarnung oder eben gar keine Warnung drin.
Okay, Gesundheit, Klima, Pandemie. Wie haben denn dann diese Bilder ausgesehen?
Also ein Beispiel, du siehst einen richtig leckeren Burger, der hat das typische Fleischpatty, Salat, eine Tomatenscheibe und so geschmolzenen Käse zwischen den Brötchenhälften. Bei der Gesundheitswarnung siehst du darunter eine Person, die gerade wiederbelebt wird und den Schriftzug Warnung, Fleisch zu essen trägt zu einer schlechten Gesundheit bei. Bei der Klimawarnung siehst du unter dem Burger stattdessen dann einen abgebrannten Wald mit entsprechender Warnung, dass Fleischkonsum zum Klimawandel beiträgt. Also im Sinne von Wald wird abgeholzt, damit da zum Beispiel mehr Kühe drauf leben können, die wir später dann essen. Und beim Pandemiehinweis siehst du dann ein Bild mit Tieren in Käfigen, wie zum Beispiel einer Schlange. Und darunter steht dann, dass Fleischkonsum auch Pandemien wahrscheinlicher macht. Die Forschenden sagen, dass sie mit dem Käfigbild klar machen wollten, unsere Art zu landwirtschaften macht Übertragungen von Krankheitserregern von Tier auf Mensch eben auch wahrscheinlicher.
Und wie sind diese Bilder dann aufgenommen worden? Also waren ja dann doch ganz unterschiedliche Kategorien. Wie haben die Probanden darauf reagiert?
Also am meisten abgeschreckt waren die Teilnehmenden laut der Umfrage von den Pandemiewarnbildern. Dann folgten die Gesundheitsbilder und am Ende die Klimawarnungen. Am glaubwürdigsten stuften die Teilnehmenden aber interessanterweise die Klimawarnungen ein.
Jetzt gibt es ja schon ein bisschen Erfahrung mit dieser Art von, ja, ich sag jetzt einfach mal Ekelbildern oder wie auch immer man die nennen möchte, ne, die Zigarettenpackungen eben. Bringt das denn auch wirklich was?
Also je nachdem. Die DAK hat dazu 2016, als die Bilder schon eine Weile auf den Verpackungen waren, eine Umfrage gemacht. Und da waren 81% der Befragten der Meinung, dass die Bilder keine wirksame Maßnahme sind, um Raucher vom Rauchen abzuhalten. Helga Land-Kistenich ist Neuropsychologin. Sie sagt,
also der anfangende Raucher, ne, ach lecker Zigarette, ne? Der greift dann da nicht so zu. Der richtige süchtige Raucher, dem ist das ganz egal.
Also Kettenrauchern hilfst du halt auch nicht mehr mit den Bildern, aber Raucheinsteiger kannst du vielleicht noch abhalten.
Aber die Raucherquote geht ja trotzdem auch seit Jahren zurück, ne?
Ja, genau, aber da spielen noch andere Faktoren mit ein. Der Preis ist ein ganz wichtiger. Der steigt pro Schachtel jedes Jahr an. Mittlerweile sind wir im Schnitt schon bei 8 € pro Schachtel. Rauchen musst du dir halt also auch irgendwie leisten können. Ähnlich ist das ja auch schon Praxis beim Fleisch, nur mit der Ausnahme, dass Billigfleisch zurzeit immer noch zu kaufen ist.
Was ist denn dein Fazit jetzt zum Thema Warnbilder auf Fleischverpackungen? Also könnte das was bringen, was man da so suggeriert?
Ja, also die Warnbilder auf Fleischverpackungen könnten einen Teil dazu beitragen, die Menschen sensibler für das Thema Fleischkonsum zu machen. Die Forschenden selbst sagen auch, dass solche Warnbilder helfen könnten, aber dann müsste halt auch noch andere Maßnahmen dazukommen. Allein mit den Bildern wird sich da, denke ich, wenig tun, ehrlich gesagt.
Schockbilder auf Fleischprodukten. Laut Forschenden von der Durham University in England vorstellbar und effektiv, um Menschen sensibler für die Probleme eines übermäßigen Fleischkonsums zu machen. Wir haben drüber gesprochen mit unserer Nova-Reporterin Anna-Katharina Küsters.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Geld bedeutet Macht, das wissen wir im Allgemeinen. Ne? Wie konkret sich das zeigt, das haben Forscherinnen und Forscher in einer großen Studie jetzt belegt. Die haben sich nämlich Milliardäre angeguckt, genauer wie diese Milliardäre die Politik beeinflussen. Und das Ergebnis ist, je mehr Autokratie, desto höher die Milliardärsquote. Wie diese Entwicklung kollidiert mit unseren Vorstellungen von Demokratie und wer da mit welchen Motiven die Strippen zieht, das erzählt euch jetzt Stefan Beuting.
Eigentlich, dachten die AutorInnen einer britischen Studie, funktioniert politischer Einfluss von Superreichen eher so im Hintergrund, indirekt. Doch nachdem sie sich 2000 Milliardäre weltweit genauer angesehen haben, kommen sie zu einem anderen Schluss.
Ich fand die total krass. Ich habe nicht damit gerechnet, dass fast jeder 9. Milliardär tatsächlich in der Politik sein Obese treibt.
Martina Linatas, sie hat nicht direkt was mit der Studie zu tun, ist dafür aber promovierte Politikwissenschaftlerin und forscht zu Ungleichheit und ihren Folgen. Sie hilft mir dabei, die Ergebnisse zu interpretieren. Zum Beispiel die politische Milliardärsdichte in Autokratien. Dort sind 30% in Spitzenpositionen aktiv. Im Gegensatz zu Demokratien. Dort sind es im Schnitt nur 5% von ihnen.
Das war für mich neu. Also insofern auch nachvollziehbar, weil dann ja wiederum dann aufgemacht wurde die Unterscheidung zwischen Autokratien und Demokratien. Und in Deutschland gibt es einfach nicht ganz so viele Milliardäre, die tatsächlich politisch aktiv werden, in dieser sichtbaren Form. Ne?
Erstmal sind Milliardäre ja auch nur Menschen, also nicht per se verdächtig. Sobald sie aber derart gehäuft in die Politik drängen, stellen sich Fragen.
Dieses sich beteiligen, in die Politik zu gehen, das wird insofern dann immer schwierig, sobald man auch andere strukturelle Ungleichheiten hat. Wer kann da mitmischen in der Politik? Und das ist krass, weil diese Menschen kennen die Lebensrealitäten des Groß der Bevölkerung, nicht der anderen 99,9999% in der Bevölkerung.
Gerade wenn sie in sogenannten Gated Communities leben, diesen abgeriegelten Zonen Superreicher mit eigenen Schulen und eigener Krankenversorgung, in denen komplett andere Maßstäbe gelten. Die zweite Frage ist dabei, was sind eigentlich ihre Motive? Wollen Milliardäre einfach nur immer noch reicher werden oder vielleicht doch dem Gemeinwohl dienen? Martina Linatas hat diese Geldeliten in Mexiko und Deutschland in Bezug auf ihre Einstellungen zur Erbschaftssteuer vergleichend erforscht und dabei eine große Bandbreite gefunden.
Also wenn man zum Beispiel sagt, es ist wichtig, dass das Vermögen von einer Generation an die nächste gegeben werden kann, wenn man insgesamt den Staat als schlechten Akteur framed, dann ist man eher gegen eine Erhöhung der Steuern. Wenn man aber sagt, so, es muss auch so sein, dass Leistung sich weiter lohnt, es muss so sein, dass wir weiter Chancen innerhalb der Gesellschaft gut verteilen. Dann sagen dann die Akteure auch, okay, wir sind dann doch auch eher für eine Stärkung der Erbschaftssteuer. Man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man so täte, als würden alle in die gleiche Kerbe schlagen.
Bei aller Milliardärsdiversität, was die Erbschaftssteuer angeht, gibt es eine bedenklich einheitliche Neigung, was die politische Ausrichtung betrifft, nämlich
dass 3/4 aller dieser Milliardäre, die halt sich an die Politik begeben haben, Mitte-rechts bis ganz rechte Positionen vertreten haben. Das heißt, wir haben auch innerhalb der Gruppe dieser Milliardäre, haben wir nicht eine Gleichverteilung von politischen Vorstellungen, Ideen und Weltanschauungen und so weiter und so fort, sondern wir sehen so, es sind vor allem Mitte, Rechts bis Rechte Aspekte, die vertreten werden und in Europa sogar durchgehend, nicht dreiviertel, sondern bis auf einen einzigen Fall in Tschechien, den wir 2017 hatten, waren alle komplett nach rechts gerichtet. Und das macht mir Sorgen.
In Autokratien und zuletzt auch gehäuft in amerikanischen Wahlkämpfen untergraben Milliardäre durch ihre Überpräsenz politische Systeme. Martina Linatas betont, dass sie aber auch, wie in Deutschland, über ausgezeichnete Lobby- und Politikkontakte verfügen, darüber indirekt Einfluss nehmen. Und häufig so, dass Macht und Geld weiterhin sehr ungleich verteilt bleiben.
Wir sehen Rekorde beim Reichtum. Wir haben noch nie so extrem konzentrierten Reichtum an der Spitze gehabt. Mittlerweile haben nur noch 2 Familien mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Und gleichzeitig haben wir einen Rekord an den deutschen Tafeln, haben mehr als jedes 5. Kind in Deutschland in Armut lebend.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.